Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich lese aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und zwar geschah das so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinten darauf die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an. Während der Arbeit war er nämlich nackt, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gefangen habt, bat Jesus die Jünger. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Aber sie alle wussten: Es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tode den Jüngern erschienen war.
Ja, heute ist die letzte Predigt dran aus unserer Reihe Unter uns. Ihr habt also auch das letzte Mal einen Text aus dem Johannesevangelium gehört, der nichts mit der Predigt zu tun hat, so haben wir es ja immer gehalten. Also ein Text wird gelesen und dann gibt es nochmal einen Text, über den wir sprechen. Vielleicht mich würde mal interessieren, wer hat es denn geschafft, tatsächlich während dieser Reihe das ganze Johannesevangelium mal durchzulesen? Oh, wow. Wer ist das denn? Salo, bist du das? Cool. Ich habe leider keinen Preis. Ja, tut mir leid. Gut, heute haben wir die Predigt überschrieben mit dem Titel Frühstück. Das bezieht sich auf den Text, der gerade vorgelesen wurde, also wo Jesus den Jüngern nochmal erscheint und sie zusammen frühstücken. Aber auch der Text, den ich gleich mit euch besprechen werde, fängt noch mit dem Schließ an dieses Frühstück an. Zuerst aber wollen wir uns ein bisschen auf den Text einstimmen. Und zwar mit der Frage: Welches ist das eigenartigste Gespräch, was du jemals hattest? Wir werden nämlich ein ziemlich eigenartiges Gespräch uns heute anschauen in diesem Text. Um etwas reinzukommen, habe ich drei eigenartige Gespräche uns für den Anfang zusammengestellt. Das erste müsstet ihr jetzt gleich hier sehen. Ja, ich lese mal vor, für die es vielleicht zu klein ist. Der oben sagt: So treffen wir uns also wieder, Sandmann. Der uns sagt: Wir wussten beide, dass diese Nacht kommen würde. Sabba auf Kissenmann. Ja, okay, also das ist ein bisschen was für speziellen Humor. Heißt auch, er ist von einem Zeichner, der nennt seine Comics nicht lustig. Also gut, ich habe damit gerechnet. Das zweite Gespräch habe ich gestern Abend erst im Internet entdeckt, auf einem Blog. Und das hat einer, von diesem Gespräch berichtet jemand, der vorletzte Woche auf dem Christival war. Das ist in Bremen gewesen, ein ziemlich großes christliches Jugendfestival, was vorher manchmal in den Schlagzeilen war, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Es gab dort Demonstrationen gegen dieses Festival und insgesamt war eine sehr aufgeheizte Stimmung um dieses ganze Ereignis rum. Und dabei hat jemand in der Straßenbahn folgendes Gespräch mitverfolgt. Er lebt während des Christival in Bremen in der Straßenbahn. Ein Mann lautstark zu Christival-Teilnehmern: Ihr Scheißchristen, unterdrückt die Frauen. Seine Freundin neben ihm zu ihm: Er zu ihr, halt's Maul. Okay. Ein seltsames Gespräch. Und als drittes schauen wir noch ein seltsames Gespräch an, und zwar auf DVD. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Wir mussten heute etwas improvisieren mit dem Computer. Wenn es klappt, legt der Markus jetzt einfach los. Das Licht geht aus und der Film an.
Wissen Sie, Hildegard, dass wir uns jetzt fast ein Jahr kennen?
Ja.
Und dass wir heute schon zum zweiten Mal zusammen essen?
Ich weiß.
Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde. Mehr als Freundschaft. Und ich...
Sie haben...
Nein, sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte.
Sie haben...
Vielleicht fühlen Sie, was ich meine. Hildegard...
Sie haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite.
Ist es weg?
Ja.
Hildegard.
Ja?
Sehen Sie mich an. Ich wollte schon so lange zu Ihnen sprechen. Ich habe nur auf den richtigen Augenblick gewartet. Jetzt ist er da. Hildegard, warum sagen Sie denn nichts? Geben Sie mir Rat. Wir sollten miteinander verreisen. Irgendwohin. Nur Sie und ich. Und da möchte ich Sie immer nur anschauen. Stundenlang. Tagelang.
Darf ich abräumen?
Ja, bitte.
Möchten Sie noch Nachtisch?
Ein Espresso, bitte. Ein Espresso, bitte.
Ein Espresso und die Dame?
Nein, danke.
Sie sollen jetzt noch gar nichts sagen, Hildegard. Aber Sie fühlen es doch auch, dieses Gewisse.
Ja.
Es ist vielleicht noch sehr zart, aber es kann größer werden. Es kann wachsen. Oft bedarf es nur einer Kleinigkeit und alles sieht anders aus. Mein Gott, Hildegard, warum sagen Sie denn nichts?
Wie?
Haben Sie doch Vertrauen zu mir. Das Leben ist zu kurz, Hildegard. Die Jahre gehen dahin. Und Glück gibt es doch nur zu zweit. Gewiss, ich habe auch meine Fehler.
Ja.
Aber ich bin zuverlässig. Ich mache keine halben Sachen. Menschlich und beruflich. Warum übernehme ich denn in 2 Wochen die Einkaufsabteilung? Weil ich eine saubere Weste habe. Weil ich politisch in Ordnung bin. Weil ich alle Tricks kenne. Weil mir keiner was vormacht. Hildegard.
Ja?
Bitte sagen Sie jetzt nichts. Ich liebe Sie. Habe ich Sie verletzt?
Nein, nein.
Ja, aber dann sagen Sie doch was. Sagen Sie ruhig, dass Ihnen meine Nase nicht passt. Aber sagen Sie irgendwas.
Ein Espresso.
Danke. Herr Ober.
Nein, ja.
Eine Tasse Lippenstift.
Oh.
Das können Sie Ihren Gästen in Neapel anbieten. Hier kommen Sie damit nicht durch.
Das kann doch mal vorkommen.
Das kann vorkommen, Hildegard, aber es darf nicht vorkommen.
Bitte sehr.
Nun sehen Sie sich das an. Herr Ober! Immer häufig.
Okay. Also, das war das dritte seltsame Gespräch. Und jetzt kommen wir zu dem Gespräch, was uns heute beschäftigt. Hat überhaupt nichts mit den anderen zu tun, logischerweise. Also es kommen, glaube ich, keine Nudeln vor in der Bibel, deswegen ist es schwer, einen Text dazu zu finden. Wir haben Johannes 21, 15 bis 19 vor uns. Der Text müsste, wenn alles klappt, davon erscheinen. Genau. Als sie gegessen hatten, also das Frühstück gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Und ich hoffe, ihr findet den Text auch ein wenig seltsam jedenfalls. Ich fand ihn ziemlich seltsam. Eigenartiges Gespräch. Und die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ist natürlich die, was soll diese dreifache Frage, die Jesus stellt? Warum fragt Jesus Petrus dreimal hintereinander das Gleiche? Petrus, hast du mich lieb? Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der wird sich vielleicht mit mir denken, dass man froh sein kann, dass Jesus die Frage nicht gleich 12-mal oder 7-mal 70-mal gestellt hat oder so, sonst wäre das Gespräch ziemlich eintönig geworden. Also er beschränkt sich immerhin auf 3-mal. Aber trotzdem fragt man sich, warum 3-mal? Warum stellt er eben diese Frage 3-mal hintereinander? Es hatte wahrscheinlich nichts mit Schwerhörigkeit zu tun. Er antwortet ihm ja auch jedes Mal. Also er versteht schon, was Petrus sagt, stellt ihm die Frage aber trotzdem 2-mal nochmal. Die erste Möglichkeit, die es dafür geben könnte, dass hier die Frage 3-mal gestellt wird, ist, Jesus wollte wirklich sicher gehen. Warum wirklich sicher gehen? Jesus gibt dem Petrus ja nach dieser Frage immer einen Auftrag. In verschiedenen Varianten wird es so beschrieben, weide meine Lämmer oder weide meine Schafe. Aber gemeint ist damit immer, sei der Leiter meiner Gemeinde. Petrus ist der Vorsteher der ersten Gemeinde, die entsteht, nachdem Jesus auferstanden ist. Wenn ihr diese Pfingstgeschichte kennt, wo der Heilige Geist, wie Daniel es vorhin erzählt hat, auf die Gläubigen runterkommt, da ist Petrus derjenige, der dann aufsteht in Jerusalem und die Predigt hält, wo 3000 Leute zum Glauben kommen. Also er wird der erste große Leiter der christlichen Gemeinde sein. Es könnte also sein, dass Jesus hier ganz sicher gehen will, dass er mit Petrus auch den Richtigen ausgewählt hat. Ja. Das Problem ist, das macht nur wirklich keinen Sinn, wenn man das Johannesevangelium, wie wir jetzt in den letzten Wochen, ein bisschen angeschaut hat. Das liegt daran, dass kein anderes Evangelium, also Evangelien sind ja die Berichte über das Leben von Jesus im Neuen Testament, es gibt 4 Stück, das von Matthäus, das von Markus, von Lukas und das von Johannes. Und gerade in dem von Johannes ist es so, dass Jesus ganz besonders als derjenige dargestellt wird, der in die Herzen der Menschen blicken kann. In der allerersten Predigt von Christoph in der Reihe, Brüder hieß die, glaube ich, da ging es um die erste Berufung von Jüngern. Und da wurde es so ein bisschen dargestellt, wie Jesus dem Nathanael begegnet. Der Nathanael ist sehr skeptisch, was Jesus angeht. Und schon bei der ersten Begegnung sagte er ihm, ich weiß genau, wo du herkommst, du saßt eben noch unter dem Feigenbaum. Und du hältst überhaupt nichts von mir, weil ich ein Galiläer bin und aus irgendeinem Kaff komme. Deswegen glaubst du nicht, dass ich der Messias bin. Und Nathanael ist so überrascht, dass Jesus da in sein Herz gucken kann, dass er ihm direkt nachfolgt. Das heißt, wir können eigentlich ein bisschen davon ausgehen, jedenfalls so in dieser Darstellung, wie sie bei Johannes da ist, dass Jesus weiß, was im Herzen von Petrus passiert. Deswegen glaube ich nicht wirklich, dass es Jesus darum geht, hier wirklich sicher zu gehen. Er 3-mal nachfragt, um auch wirklich zu wissen, ob Petrus ihn lieb hat. Die zweite Möglichkeit, die sich dann bietet, ist, Jesus wollte nicht selbst etwas herausfinden, sondern Jesus wollte Petrus etwas klar machen. Also indem er 3-mal fragt, Jesus macht, hat diese etwas nervige Angewohnheit in den Evangelien oft, dass er Leuten Fragen stellt, und damit nicht selbst das rausfinden will, sondern will, dass die Leute die Frage sich selbst stellen oder selbst ins Nachdenken kommen. Und um dieses Gespräch zu verstehen und die Frage, die Petrus hier stellt, kann es sehr hilfreich sein, eine andere Stelle im Johannesevangelium mal daneben zu legen und die beiden Stellen mal ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Und die Stelle, die ich dafür benutzen möchte, die kommt ziemlich am Ende von Jesus Wirken und ist auch ein Gespräch mit Petrus. Man muss vielleicht ein bisschen so den großen Rahmen vom Johannesevangelium oder überhaupt von den Evangelien kennen, um zu wissen, wo die Stelle jetzt hingehört. Und zwar erzählt das Evangelium zu Anfang vom Wirken von Jesus als Wanderprediger. Er zieht durch Galiläa, Judäa, am Schluss nach Jerusalem runter. Und er heilt, er predigt, er hat einen Riesenerfolg bei den Menschen. Viele folgen ihm nach. Als er aber nach Jerusalem kommt, da kippt die Sache dann so ein bisschen. Er kommt noch nach Jerusalem rein, alle rufen ihm zu, du bist unser König, dir folgen wir nach und so weiter. Er wird stürmisch da von den Menschenmassen bejubelt. Aber die politischen und die religiösen Führer in Jerusalem, was die Hauptstadt damals war, die sind ziemlich besorgt, das zu sehen, wie ihm alle so nachfolgen und versuchen, ihn aus dem Weg zu schaffen. Und innerhalb von wenigen Tagen wird Jesus so unbeliebt, dass ihn alle verlassen. Alle. Das heißt, nicht nur die, die ihm vielleicht in Jerusalem hinterhergerannt sind oder durch Galiläa nach runter gefolgt sind, sondern auch sein engster Jüngerkreis, alle verlassen ihn. Und direkt, bevor es so weit kommt, steht jetzt dieses Gespräch mit Petrus, also ein früheres Gespräch schon zwischen Jesus und Petrus, und zwar im Kapitel 13, Verse 36 bis 38. Ich glaube, das könnte die nächste Folie sein. Genau. Da heißt es, Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wir sehen an der Stelle, dass Petrus nicht irgendein Jünger ist. Also Petrus leidet nicht gerade unter Minderwertigkeitskomplexen, sondern er ist ziemlich überzeugt von sich und von seinem Glauben. Er ist der Jünger unter den 12, der, wenn Jesus auf dem Wasser geht, sofort aus dem Boot steigt, um dann auch gleich unterzugehen, aber jedenfalls zuerst mal so diesen Zug zu Jesus hin hat und überzeugt ist, dass sein Glaube Berge versetzt. So ist es auch hier. Also er sagt, ich will mein Leben für dich hingeben, Jesus. Für Petrus, also diese Nachfolge für Jesus irgendwie eher Ehrensache. Ja? Also er ist wahrscheinlich davon überzeugt, man muss einfach nur entschlossen genug sein. Und dann kann man Jesus bis in den Tod folgen. Und noch am selben Tag, so wie Jesus das im Voraussag, stürzt für Petrus alles zusammen. Es ist nicht allein so, dass mit Jesus sein Anführer und sein Lehrer, vielleicht sogar sein bester Freund, gefangen genommen wird und als Gotteslästerer verurteilt wird, sondern er selbst versagt auch noch kläglich. Wenn Jesus da im Gerichtssaal dann verhört wird von den Hohepriestern, steht Petrus draußen im Hof, er traut sich nicht mit reinzugehen, steht da am Feuer und mehrere Leute, die da auch ums Feuer stehen, die erkennen ihn und sagen zu ihm, Petrus, du gehörst doch zu Jesus, du gehörst doch zu demjenigen, der da drinnen verklagt wird. Und dreimal wird er das gefragt und dreimal sagt er, ich habe diesen Mann noch nie gesehen, ich habe nichts mit dem zu tun. Und wenn wir jetzt diese beiden Geschichten nebeneinander halten, dann fällt euch vielleicht die Parallele auch auf. Dreimal verleugnet Petrus Jesus. Und dreimal fragt Jesus Petrus, hast du mich lieb? Und so wie Petrus auch beim Verleugnen erst nach dem dritten Mal versteht, was passiert ist, in einem anderen Evangelium heißt es, er ging hinaus und weinte bitterlich. Nach dem dritten Mal versteht er plötzlich, was er da gemacht hat. So ist es auch in dem Text, den wir haben hier, dass er auch nach dem dritten Mal versteht Petrus eigentlich erst, was da passiert. Es heißt in dem Text, beim dritten Mal, Petrus wurde traurig, dass der Herr ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb hat. Warum fragt also Jesus Petrus dreimal, ob er ihn liebt? Ich glaube, dass er ihn fragt, weil sich Petrus schon einmal ganz sicher war, dass sein Mut und seine Kraft und seine Hingabe für Jesus ausreichend sind. Ich bin bereit, für dich zu sterben, sagt Petrus direkt vor der Kreuzigung. Und am Ende steht er vor dem Trümmerhaufen seiner eigenen Nachfolger. Das ganze Projekt, was er aus seiner eigenen Kraft und aus seinem eigenen Mut umsetzen wollte, ist völlig gescheitert. Und vielleicht ist es das, was Jesus dann Petrus hier eben klar machen will. Nicht so sehr, liebst du mich wirklich, so ungewiss, sondern bist du dir sicher, dass du mich liebst? Und das erklärt auch in dem ersten, vielleicht kannst du den ganzen Text, du müsstest gleich nochmal kommen. Machst du eins weiter, Markus? Markus? Genau. Beim ersten Mal fragte er, hast du mich mehr lieb als diese? Manche Ausleger haben behauptet, er meint die Fische. Also, hast du mich mehr lieb, als du die Fische lieb hast, die du gerade gefangen hast? Ich glaube kaum, dass das der Fall ist. Er meint schon, hast du mich mehr lieb als die anderen Jünger? Komische Frage eigentlich von Jesus. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus meint, bist du dir sicher, dass du mich mehr lieb hast als die anderen? Weil davon war Petrus eigentlich immer überzeugt. Dass er der besondere Jünger war, dass er derjenige war, der Jesus mehr liebt als alle anderen und für ihn in den Tod geht. Jesus sagt Petrus, also du denkst, dass die Grundlage deiner Nachfolge deine Liebe und Hingabe zu mir ist? Bist du dir da absolut sicher? Was Jesus Petrus zeigt, ist, dass ein Glaube den wir auf unserer eigenen Kraft und auf unserer eigenen Hingabe, auf unserer eigenen Fähigkeit, Jesus zu lieben, nachfolgen und den Glauben, den wir darauf aufbauen, der muss notwendig zusammenbrechen. Das ist bei Petrus so passiert und das passiert auch bei uns so. Die Grundlage unseres Glaubens und die Grundlage unserer Nachfolge liegt nicht in der Liebe, die wir zu Jesus haben, sondern in der Liebe, die Jesus zu uns hat. Wir kommen da gleich nochmal ein bisschen drauf, genauer, wie Jesus das Petrus zeigt, dass es darum geht, nicht aus der eigenen Liebe, sondern aus dem Geliebtsein rauszunehmen. Es passiert nämlich nach diesen drei Fragen noch was ganz Interessantes. Und zwar sagt Jesus nach der dritten Frage: Amen, Amen, das sage ich dir, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagt Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde, also Petrus. Das ist eigentlich das nächste Komische in diesem Gespräch. Ja? Nachdem er ihn dreimal gefragt hat und Petrus ihm dreimal versichert hat, dass er ihn liebt, sagt Jesus ihm jetzt den Tod an. Ja? Also so wirst du sterben. Das ist irgendwie ein netter Zug von Jesus, so direkt nach diesem intimen Gespräch ihm den Tod anzukündigen. Ich glaube, wir verstehen auch hier nur, was Jesus genau mit diesem Satz meint, wenn wir ein anderes Gespräch mit Petrus wieder daneben halten. Und zwar, wenn du mal die nächste, genau, wenn du das drunter einfach zeigst, genau, in Johannes 13, das ist das Ende von dieser Ankündigung der Verleugnung, die Jesus Petrus gesagt hat. Da sagt er auch: Amen, Amen, das sage ich dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ihr seht diese, wie ähnlich das gemacht ist, ne? Also, am Ende, in der Geschichte, die wir haben: Amen, Amen, das sage ich dir, und dann sagt er eben diese Todesankündigung. Und Johannes 13, Amen, Amen, das sage ich dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. In der ersten Geschichte, vor der Kreuzigung, sagt Jesus zu Petrus: du willst für mich sterben? Noch bevor der Tag vorbei ist, hast du mich dreimal verleugnet. Und was Jesus in dieser Geschichte sagt, in unserer Geschichte, ist, was du damals aufgrund deiner eigenen Kraft nicht geschafft hast, nämlich mir treu zu sein bis an den Tod. Das wirst du jetzt schaffen. Ja? Vor dem Hintergrund, für uns hört sich das fast als Drohung an, ja? Dass Jesus den Tod voraussagt. Petrus ist tatsächlich als Märtyrer gestorben. Das ist der Hintergrund von dieser Voraussage. Aber wenn wir diese beiden Sachen nebeneinander sehen, dann verstehen wir, dass es eigentlich keine Drohung ist, sondern vielmehr eine Verheißung. Ja? Was Petrus sich immer gewünscht hat, Jesus ganz nachzufolgen, es aber aus seiner eigenen Kraft machen wollte, es sagt ihm Jesus hier zu, dass er es wirklich schaffen wird, durch die Liebe, die Jesus ihm gibt. Und durch die Berufung, die Jesus ihm neu zuspricht. Eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe bei dem Gespräch, ist die, warum Jesus eigentlich dauernd den falschen Namen für Petrus benutzt. Und zwar ist es so, dass er ihn Simon, Sohn des Johannes, nennt. In allen drei Fragen spricht er ihn so an. Und wenn wir die Berufungsgeschichte von Petrus, die ganz am Anfang im Johannesevangelium geschrieben steht, wenn wir die so daneben legen, dann sehen wir, wo das herkommt. Du kannst mal den Text zeigen. Und zwar ist es Johannes 1, 40 bis 42. Das war der Text, den Christoph in der allerersten Predigt hatte. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, das bedeutet den Christus. Da nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Doch du wirst Kephas genannt werden, das bedeutet Petrus, also der Fels. Was Jesus hier macht: Er schaut Petrus an und er sieht in ihm etwas und sagt: Du bist nicht länger Simon, Sohn des Johannes, sondern du bist Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Im Zusammenhang mit diesem neuen Namen muss man vielleicht kurz als Hintergrund wissen, dass im hebräischen Denken oder damals im biblischen Denken Namen jetzt nicht einfach nur einen schönen Klang hatten, wie das bei uns ist. Also, dass man sein Kind halt Horst nennt oder Heinz oder wie auch immer. Einfach einen Namen aussucht, der einem gefällt, vielleicht die Bedeutung ein bisschen kennt. Sondern Namen sind in der Bibel etwas, was den Wesenskern treffen soll. Vor allen Dingen, wenn Gott einen neuen Namen gibt. Im Alten Testament gibt es mehrere Geschichten davon und Jesus nimmt es hier auf und macht es auch. Gibt diesem Simon einen neuen Namen. Und es ist dann so ein bisschen so, als wäre dieser Mensch auch ein neuer Mensch. Er sieht also was in Simon, was seine engsten Verwandten, ja, seine Familie wird ihn so genannt haben, das Dorf, wo er herkam, die werden ihn so genannt haben, Simon, Sohn des Johannes. Sohn des Johannes, sowas wie Nachname in der damaligen Zeit gab es nicht, also man hat nach dem Vater benannt, Simon, Sohn des Johannes. Das heißt, Simon, du kommst von da, wir kennen dich, wir wissen, wie du bist. Und dieser neue Name, den Simon gibt, Petrus, der zeigt an, was Jesus in ihm sieht. Und interessant ist, dass von da an Simon oder Petrus im gesamten Johannesevangelium nie mehr einfach Simon genannt wird. Sondern selbst in der Verleugnungsgeschichte immer Simon Petrus oder Petrus. Also der Evangelist behält immer diesen Namen bei, den Jesus Petrus gegeben hat. Auch in den anderen Evangelien ist das eigentlich so, dass Simon immer Simon Petrus oder Petrus genannt wird. Aber hier spricht Jesus ihn doch wieder mit dem alten Namen an. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Was man zuerst denken könnte, ist natürlich, dass Petrus seine Berufung verspielt hat. Die Berufung, die damals stattgefunden hat, wo Jesus ihn gesehen hat und gesagt hat, Simon, du bist jetzt der Petrus, der Fels. Nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, wie soll er jetzt noch der Fels der Gemeinde sein? Wahrscheinlich hat er sich selbst in so einer Schrecksekunde gedacht, Jesus hat sich einen anderen gesucht für den Job. Ich bin raus, mein Nachfolger ist erledigt. Ich bin jetzt wieder nur noch Simon, Sohn des Johannes. Aber das Interessante ist ja, dass Jesus ihm trotzdem dreimal wieder diesen Auftrag gibt. Also ihn wieder neu beruft. Dieses Weide meine Schafe, also Schafe heißt natürlich nicht Weide meine Schafe, Jesus hatte keine Schafe, sondern ist ein Bild für die Gemeinde. Also kümmere dich um meine Gemeinde, sorge dich um meine Gemeinde, wenn ich nicht mehr hier bin. Also er gibt ihm genau diesen Auftrag wieder. Er sagt ihm also in gewisser Weise, Simon, Sohn des Johannes, der du aus eigener Kraft nicht Petrus sein kannst, nicht der Fels der Gemeinde sein kannst, mich verleugnest, wenn es auf dich ankommt. Dir gebe ich jetzt neu den Auftrag, weide meine Schafe, kümmere dich um meine Gemeinde, sei der Petrus meiner Gemeinde, der Fels meiner Gemeinde. Der Simon-Name ist also eine Art Erinnerung für Petrus hier an seine Berufungsgeschichte. Wie Jesus den Petrus mit dem dreimaligen Fragen an dieses Versagen erinnert hat, also dieses dreimalige Verleugnen, so erinnert er mit diesem Simon, Sohn des Johannes-Namen, ihn an seine erste Berufung und sagt, ich berufe dich jetzt wieder. Obwohl Jesus ihn also kennt, und nicht nur als Petrus kennt, als tollen Jünger kennt, sondern eben als Simon, Sohn des Johannes kennt, als den, der Grenzen hat, als den, der Schwächen hat, den, der Fehler macht. Obwohl Jesus ihn so kennt, wahrscheinlich besser kennt, als seine eigene Familie ihn kennt, obwohl er ihn also so auch so sieht als Simon, Sohn des Johannes, spricht er ihm trotzdem diese Berufung zu. Jesus hat Petrus also auch nach diesem grandiosen Scheitern, dieser Verleugnung nicht aufgegeben. Was ist also das Fazit dieses Gesprächs zwischen Jesus und seinem Jünger? Jesus bringt Petrus zuerst zur Einsicht, auf dich selbst, auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Hingabe, auf deine eigene Liebe zu mir kannst du dich nicht verlassen. Das hast du schon mal gedacht, dass das reicht. Sondern die Nachfolge, die echte Nachfolge, erwächst nicht aus unserem eigenen, was wir können, sondern als Antwort auf das, was Jesus uns zuspricht. Stellt sich uns also auch die Frage, worauf bauen wir unsere Nachfolge auf? Wie verstehen wir unsere Beziehung zu Jesus? Bauen wir da auf Gottes Kraft oder bauen wir auf unsere eigene Kraft? Falls du schon ein paar Mal hier gesessen warst und dir so angeschaut hast, hast du dir vielleicht gedacht, toll, wie die es hier machen, wie die sich engagieren, wie die hier morgens kommen, alles aufbauen, Leute, die Musik machen und so weiter. Die scheinen ja so einen richtig festen Glauben zu haben, den habe ich nicht. Ja, die scheinen Jesus richtig nachzufolgen. Mein Glaube dagegen reicht dafür nicht aus. Wenn du denkst, dass dein Glaube nicht ausreicht, dann bist du bei Jesus genau richtig. Das sagt diese Geschichte. Einzusehen, dass das, was wir haben, nicht reicht, ist genau der erste Schritt, den wir auf Jesus zugehen müssen. Jesus wartet eben nicht auf die, die schon alles auf der Reihe haben. Er hat keinen anderen ausgesucht als Petrus für den Job. Sondern er geht genau auf die wieder zu, die nicht die Kraft für die eigene Nachfolge haben. Er sucht sich extra nochmal Petrus raus nach seiner Auferstehung, geht zu ihm hin und beruft ihn neu. Und abschließend habe ich einfach noch zwei kurze Fragen so zum Mitnehmen für uns. Die erste Frage habe ich überschrieben, Ermutiger oder Kleinmacher? Und zwar, wenn wir mit Menschen zu tun haben, so wie Jesus hier mit Petrus zu tun haben, wollen wir die sein, die immer noch das Alte sehen? Wollen wir die sein, die Leute sehen als Simon, Sohn des Johannes, als die Leute, die noch ihre Grenzen haben, ihre Schwächen haben? Oder wollen wir Leute zu Neuem ermutigen? Wollen wir so wie Jesus in Leuten etwas sehen, was vielleicht noch nicht da ist? Und wollen sie ermutigen, in der Richtung weiterzugehen, in der Richtung zu wachsen und stärker zu werden? Wir sind nicht diejenigen, die anderen Leuten eine Berufung geben, so wie Jesus das machen kann. Aber wir haben doch die Möglichkeit, Leute in dem Alten festzuhalten, in ihren Grenzen festzuhalten, ihnen zu sagen, was sie nicht hinkriegen, was sie nicht schaffen. Oder Leute zu ermutigen, das zu werden, was Jesus in ihnen sieht. Und die zweite Frage ist, in welche Richtung will ich selber schauen? Wenn ich also selbst mal gehört habe, dass Jesus mich gerufen hat, und vielleicht hat sich das bis jetzt einfach nur in den Wunsch ausgerückt, Jesus näher kennenzulernen. In welche Richtung will ich dann sehen? Will ich zurück zu dem Alten gucken? Zu dem Versagen, so wie Petrus, der sich in Selbstmitleid wahrscheinlich hätte ertränken können, der so große Worte gemacht hat und dann auf die Schnauze geflogen ist? Wollen wir auf das zurückgucken? Oder wollen wir Jesus glauben, wenn er uns sagt, dass er Neues für uns hat? Petrus hat es gemacht. So war es überhaupt erst möglich, dass er an Pfingsten dastand und zu Tausenden von Leuten gepredigt hat und ihnen Jesus gebracht hat. Petrus hat nachher Verfolgungen erlitten, ist wie gesagt am Schluss gekreuzigt worden. Das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn er an dem hängen geblieben wäre, was er früher falsch gemacht hat. Sondern er hat Jesus geglaubt, dass er mit der Kraft, die Jesus ihm gibt, und der Liebe, die Jesus ihm gibt, der Petrus sein kann. So, die Kinder stürmen schon rein. Schöne Blumen in der Hand. Ah, ich ahne schon wofür. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du auch so zu uns sprichst, dass unsere Nachfolge, unsere Beziehung zu dir nicht aus unserer eigenen Kraft stehen muss, sondern dass du uns liebst, dass du uns berufst und dass du uns neu machen willst. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier ansprichst und zeigst, was unser neuer Name ist und uns hinführen willst und uns Freiheit schenken willst. Ich danke dir für Pfingsten. Ich danke dir, dass dein Geist in uns lebt, uns lebendig macht. Und bitte ich für den Rest dieses Tages, Herr, für alle unsere Begegnungen, dass wir das da spüren, dass du mit uns gehst, dass du uns trägst und dass dein Geist in uns lebendig ist. Amen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen schönen Muttertag. Väter, kocht gut. Tschüss.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.